Sachsen rechts unten. Der Podcast des Kulturbüro Sachsen.
Herzlich willkommen zu Sachsen rechts unten, der Podcast. Das ist der Podcast des Kulturbüro Sachsen. Und in diesem Podcast Sachsen rechts unten sprechen wir über die extreme Rechte in Sachsen und über neue Entwicklungen oder Entwicklungen, von denen wir finden, dass sie in die Öffentlichkeit gehören. In der heutigen Folge unseres Podcasts sind zu Gast Vince von Günz Rykowski und Anja Thiele. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Micha und hallo alle, die zuhören.
Mein Name ist Michael Nattke, auch ich arbeite im Kulturbüro Sachsen und werde heute diese Sendung hier moderieren. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist das Thema Klimaschutz und die extreme Rechte. Und zum Einstieg, Anja, würde ich dich gern fragen. Klimaschutz, das sind ja Dinge, die notwendig sind, weil es im globalen Süden vor allem doch zu Auswirkungen kommt, die das Leben dort Menschen unwürdig machen. Aber warum ist es denn in Sachsen ein Thema für ein Kulturbüro Sachsen, was ja jetzt sehr regional verankert ist?
Naja, Micha, wir müssen ja nur ganz kurz zurückgehen. Einerseits haben wir ja gemerkt, dass gerade diesen Sommer es neue Hitzerekorde auch hier im Bundesland gab. Also in dem kleinen Örtchen Waldheim wurde an der Wetterstation Anfang September die Temperatur von ungefähr 36 Grad gemessen, allerdings um 17 Uhr abends. Und das ist so das eine, also diese permanente und immer wachsende Hitze in den Sommermonaten und gleichzeitig kurz darauf erneute Mega-Überschwemmungen hier in weiten Teilen Sachsens sowie angrenzenden Bundesländern oder auch Polen und Tschechien. Das ist so das eine. Und gleichzeitig hat sich ja auch, gut, du hast nach dem Bundesland gefragt, aber auch darüber hinaus jetzt nochmal bestätigt, dass 2024 das heißeste Jahr war bisher in den Temperaturaufzeichnungen und gleichzeitig auch dieses Jahr die 1,5 Grad Marke übertreten wurde. Also im ganzen vorindustriellen Niveau ist es so heiß wie noch nie.
Ich würde daran noch kurz anknüpfen wollen bei der Frage, was hat es mit uns hier zu tun? Es gibt ja das aus dem globalen Süden kommende Konzept der Klimagerechtigkeit. Und bei der Frage, wie gehen wir mit Geflüchteten hier auch vor Ort, zum Beispiel in Sachsen, Brandenburg oder in den ostdeutschen Bundesländern um, finde ich es wichtig, da auch drauf zu gucken. Das heißt, quasi Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssen zusammen gedacht werden. Und der Begriff Klimagerechtigkeit kommt aus antirassistischen Kontexten und wurde dort in Bezug auf neokoloniale Ausbeutungszusammenhänge geprägt. Und wenn man dann quasi guckt, warum fliehen Menschen und kommen zum Beispiel nach Sachsen und wie gehen wir mit diesen um, hat das durchaus auch was mit dem Thema Klimaschutz und Klimakrise zu tun.
Jetzt ist es so, dass das Thema auch in der extremen Rechten eine Rolle spielt. Könnt ihr dafür vielleicht mal Beispiele nennen oder ausführen, was Klimaschutz und Rechtsextremismus eigentlich miteinander zu tun haben?
Ich würde mal anfangen, weil im Großen und Ganzen gibt es da so zwei unterschiedliche Richtungen, in die sich diese extreme Rechte bewegt. Und zwar hast du auf der einen Seite so eine große Strömung von, Achtung, ich kann das Wort immer so schwer aussprechen, Wissenschaftsskepsizismus. Also dass sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse de facto nicht anerkannt bzw. geleugnet werden. So, das ist die eine Richtung, wo sich hier in Sachsen so eine beliebte Drei-Buchstaben-Partei mit beschäftigt. Und dann wiederum, völlig paradox, hast du diese andere Richtung, die viel stärker auch zurückgeht. Ne? Das ist uns in den 90ern schon begegnet, dieses Umweltschutz ist Heimatschutz-Ding. Quasi so eine ökofaschistische Richtung, wo es darum geht, eine Blut- und Bodenideologie zu verbreiten und Rückzug in, ich mach mal hier in Gänsefüßchen, in so eine Natürlichkeit, damit einhergehend, eine sogenannte, ja, ich betone die Gänsefüßchen, natürliche biologistische Geschlechterrollen, Leben auf dem Land, Leben in Einfachheit und das immer wieder damit verknüpft, wer sind diejenigen Menschen, die auf ein bestimmtes Territorium gehören und damit verknüpft auch die Aussage, wer nicht.
Das hört sich ja jetzt eigentlich so an, als ob das eine mit dem anderen wenig zu tun hat, als ob sich das ausschließt und vielleicht sogar so eine Spaltung in der extremen Rechten bei dem Thema Umweltschutz passiert.
Ja, Micha, ich finde auch, dass das so klingt und leider aber funktioniert so nicht. Das ist ja das, was ich persönlich unter anderem daran so blöd finde. Aber Vince, was sagst denn du dazu? Warum kriegen wir die Spaltungen an der Stelle bei denen nicht hin?
Das Spannende an extremen Rechten, ja vor allem, wenn man auf die letzten 10 Jahre guckt, ist das wachsende Selbstverständnis als soziale Bewegung. Das heißt, sie begreifen sich selber als quasi viele AkteurInnen, die zwar verschiedene oder im Detail verschiedene Ansätze haben, auch mit verschiedenen Begriffen arbeiten, teilweise auch ein bisschen unterschiedliche Konzepte fahren, aber dann doch ideologische Gemeinsamkeiten haben, gleiche Ziele verfolgen und sich, es gibt so zum Beispiel den geprägten Begriff jüngerer Zeit des Mosaiks, dass sie sich quasi wie Mosaikteile verstehen einer gemeinsamen Bewegung und alle haben ihren jeweiligen Beitrag zu leisten, um zum Beispiel Europa vor was auch immer zu bewahren oder Deutschland vor was auch immer zu bewahren und gegen wen auch immer vorzugehen. Insofern würde ich sagen, dass auch wenn sie im Detail vielleicht unterschiedliche Meinungen haben oder an andere Sachen glauben oder die einen sagen, wir müssen nur Bäume pflanzen und das ist wichtig und die anderen sagen, naja, aber wenn wir, und sich zum Beispiel für eine natürliche Vielfalt einsetzen, was so Biotope angeht und die anderen eher mit Pestiziden um sich werfen, jetzt mal salopp gesagt, dann treffen sie sich trotzdem im gemeinsamen Punkt da drin, dass sie beide nichts vom sogenannten Klimakollaps oder Krisenkollaps halten, dass sie dem nicht glauben und dass trotzdem ihre Opposition gegen eine grün markierte Ideologie oder vermeintliche Ideologie der entscheidende bindende Faktor ist und es ja letztendlich darum geht, antidemokratische Positionen voranzubringen und darüber auch zum Beispiel völkischen Gedankengut nach vorne zu bringen. Also letztendlich, es gibt ein das Gedankengut, es gibt eine Ziele, auch wenn die Wege und Detailunterschiede da sind, ist es doch eine gemeinsame Bewegung und sie agieren leider auch so.
Eine Frage dazu hätte ich noch, gibt es da Akteure in Sachsen, die ihr jeweils dem jeweiligen Lager zuordnen würdet, wo ihr sagen würdet, okay, zu diesem Ökofaschismus, da zähle ich eher so die und die Akteure, die gibt es in Sachsen und zu diesem Wissenschaftsskeptizismus zähle ich eher jene Akteure, könnt ihr da mal Beispiele nennen und wie sich das dann so ein bisschen zeigt?
Also zum Beispiel seitens der AfD wird sehr stark gegen erneuerbare Energien beispielsweise agitiert. Wenn irgendwo ein Windpark oder Windkraftanlagen aufgestellt werden sollen, dann beispielsweise im Leipziger Land wird dann mobilisiert, um an verschiedenen Informations- oder Bürgerinnenveranstaltungen teilzunehmen. Es wird in Frage gestellt, inwiefern zum Beispiel eine Stromversorgung oder eine Energieversorgung, die auf Solarstrom fußt, inwiefern die genügend Energie produziert, um damit vorhandene Energiebedarfe zu decken. Und also das so zum einen Mobilitätswende. Elektroautos werden in Frage gestellt und hier auch beispielsweise aktuell viel diskutierte Schließungen beim VW-Werk kritisiert und das quasi der Energiewende zugeschoben, anstatt verschiedene andere wirtschaftliche Entscheidungen dieses Konzerns anzuprangern. Also das ist sozusagen die eine Richtung. Also vor allen Dingen AfD macht hier ein auf Wissenschaftsskeptizismus, aber das überrascht ja nicht, haben wir ja während der Pandemie auch schon beobachten können. Und Vince, willst du sagen, wer so Akteure sind, die wiederum einen auf Umweltschutz machen?
Ja, natürlich. Wen ich da immer wieder mit hervorheben will, ist einerseits den Dritten Weg. Der Dritte Weg ist mittlerweile in Sachsen durchaus auch in der Breite vertreten. Das heißt, er hat einzelne Zentren über Sachsen verteilt und von da aus versucht er zu agieren. Die vertreten definitiv in Aktionen, die sie machen, eine Art von völkischen, faschistischen Ansatz. Erst jüngst hat zum Beispiel im September 2024 die Sektion rund um Leipzig sich damit gerühmt, in ihrem Telegram-Kanal sich morgens zum Kampfsport getroffen zu haben, um dann anschließend Bäume zu pflanzen und Nistkästen zu bauen und doch damit eigentlich wirklich was für den Naturschutz zu tun, im Gegensatz zu diesem, mit dem O-Ton quasi, das sei eigentlich die grüne Politik und nicht sowas wie sich um diesen Klimakrisenkollaps-Diskurs zu drehen. Andere Akteure, die hier spannend sind, sind, glaube ich, aus dem recht esoterischen Bereich, die Anastasia-Bewegung, die auch in Sachsen vertreten ist. Und welche ich aber auch noch gerne hervorheben wollen würde, ist dann noch die BewegungsakteurInnen da drin. Weil das Spannende ja an Sachsen ist, dass es auch die gibt, die den Faden zwischen den einen und den anderen zusammenhalten, ja stark vertreten sind. Also gerade wenn man sich das Kampagnennetzwerk 1% anguckt, die Kampagnen für die einen als auch für die anderen fahren und die in ihrer jeweiligen Pressearbeit unterstützen und sich auch ganz klar als Vermittlungsglied verstehen von verschiedenen Ansätzen. Oder aber auch, wenn man sich anguckt, wie die Kehre als einen Versuch von der extremen Rechten letztendlich auch Debatten im Thema Ökologie und Umweltschutz auch in extremen Rechten zu führen und dem ein Medium zu geben, dann ist das ja auch ein eigener Moment, in dem beide Positionen auch in der Kehre auftauchen, miteinander diskutiert werden an der Stelle und dort eine Plattform finden sollen. Und ich glaube, dass insofern auch spannend ist, weil es eben wirklich in Sachsen damit ein von bis der Akteurinnen und der Positionen gibt. Und die treffen sich jetzt vielleicht nicht immer zum Kaffee, aber je nach Demo laufen sie trotzdem zusammen. Und je nach Aufruf würden sie den trotzdem zusammen unterschreiben. Und was ich vorhin schon hatte, einzelne Überzeugungen und Ideologieelemente teilen sie definitiv und handeln auch so.
Du hattest jetzt die Kehre erwähnt. Für diejenigen, die sich noch nicht so gut im Thema auskennen, kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen, was die Kehre ist?
Genau, seit einigen Jahren können wir beobachten, dass aus Dresden heraus das Magazin Die Kehre herausgegeben wird von Jonas Schick. Meines Wissens nach war, ich weiß gar nicht, ob es noch ist, Mitarbeiter in einem AfD-Abgeordnetenbüro im Bundestag. Dieses Magazin hat sich zur Aufgabe gemacht, eben diese verschiedenen Perspektiven auf Ökologie, Umweltschutz und Naturschutz zusammenzubringen, die dort auch diskutieren zu lassen. Und damit letztendlich auch Menschen, denen Naturschutz wichtig ist, denen Biodiversität wichtig ist und die gleichzeitig einen Hang zu menschenverachtenden Ideologien haben, eine politische Heimat zu geben in diesem Medium, in dem da Debatten geführt werden, die auf der einen Seite gruppenbezogene menschenfeindliche Ansätze vertreten und auf der anderen Seite trotzdem eben das von bis der Position der extremen Rechten in Bezug auf Ökologie darstellen und diskutiert werden.
Okay, danke. Ich habe noch mal eine Frage an euch, weil eigentlich so als Laie im Thema Klima- und Umweltschutz denke ich so, naja, wenn jetzt die Rechten da unterwegs sind und irgendwelche Nistkästen aufstellen und den Müll an der Elbe aufsammeln und so, das ist doch eigentlich gut für die Natur und für die Umwelt. Also ist es nicht besser, wir lassen das die machen, anstatt dass sie irgendwelche Leute zusammenschlagen? Was ist eigentlich das Gefährliche daran?
Ja, das ist schön, dass du das fragst, weil ich hatte zumindest einen ähnlichen Gedankengang, als ich mich hier tiefer hineingearbeitet habe. Und naja, also auf der einen Seite, klar, ist es vielleicht schön, wenn es irgendjemanden gibt, der so den Müll aufliest. Und gleichzeitig aber, was ich auch gerade in diesen Aktionen, die sie da starten, wenn sie sich zum Müllsammeln treffen, ist, also was sich darin eben auch wieder zeigt, ist die Verbandlung mit ihrer Ideologie. Weil auf der einen Seite ist es natürlich eine Strategie zur mal wieder Normalisierung und so Verniedlichung oder anschlussfähig. Wie können sie sich sozusagen an die allgemeine Bevölkerung heranrobben und Sympathiepunkte einsammeln? Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite zum Beispiel, als die in Leipzig die Aktion gemacht haben mit dem Bäume pflanzen und Müll einsammeln, haben sie eben auch auf dem Rückweg dann gleich erstmal alle Briefkästen mit Flyern bestückt, wo sie sozusagen daran anknüpfend auch noch deutlich machen wollten, na, warum machen wir das alles? Also warum müssen wir denn diesen sogenannten, jetzt ich mache wieder Gänsefüßchen, deutschen Boden reinhalten und warum hört das eben bei der Umwelt nicht auf, sondern überträgt sich auch auf eine sogenannte, und die Kehre macht es beispielsweise, auf eine sogenannte Kulturlandschaft, also auch auf die Landschaft, die aus Menschen besteht. So, und dann gibt es eben immer wieder so diese Analogien. Und wenn ich die auf der einen Seite ganz nett und harmlos finde, höre ich dem eben auch mit viel offeneren Ohren zu. Und das ist die große Gefahr, auf die es gilt hinzuweisen.
Sehe ich ganz genauso. Also was sich daran ja auch zeigt, ist tatsächlich, dass, sage ich mal, die Strategien, die sich in den vermeintlich intellektuellen Kreisen der extremen Rechten ausgedacht wurden, Früchte tragen. Also wenn man da an so Stichworte denkt wie wir müssen in den vorpolitischen Raum wirken, wir müssen Mimikry-Arbeit machen, quasi nicht von vornherein mit der Tür durchs Haus fallen und sagen, wir sind übrigens die, wir haben die Agenda und haben das vor, sondern wir sind die netten Nachbarn von nebenan, wir sammeln hier den Müll, gucken Sie mal da, wir halten die Wanderwege frei, dann bietet das halt Anschlussfähigkeit, dann hat man ein gutes Gefühl zu Leuten, tatsächlich auch zu Einzelpersonen lokal vor Ort und dann wird in diesem sogenannten vorpolitischen Raum werden Verbindungen geknüpft, werden gemeinsame, vermeintlich gemeinsame Themen, Ansätze ausgemacht oder eine gute Beziehung aufgebaut zu Menschen, um dann nach und nach mit menschenfeindlicher Ideologie um die Ecke zu kommen und damit auch einen Rechtsruck in der Gesellschaft voranzutreiben. Das lässt sich an enorm vielen Akteuren der extremen Rechten sehr gut nachvollziehen, dass sie genau diese Arten von ja in die Zivilgesellschaft reinwirken, von antidemokratischer Seite raus, um die Zivilgesellschaft auch in eine antidemokratische Richtung zu rücken, versuchen, damit leider auch ein Stück weit erfolgreich sind. Mir fällt dann noch ein Beispiel ein, dass in einem, ich glaube, auch Beitrag vom Dritten Weg, sie sogar geschrieben haben, dass sie beim Wanderwege sauber machen, das war jetzt nicht der Leipziger Moment, sondern ein anderer, zum Beispiel ein Wanderer vorbeikam, der dann so begeistert war über ihre Aktion, dass er noch Getränke geholt hat und zu denen zurückgekommen ist, denen noch Getränke gebracht hat, weil sie ja so tolle Arbeit leisten und quasi über dieses eine Moment, guck mal, wir sorgen uns doch hier für die Natur, deshalb sollten wir doch da auch zusammenstehen. Wir werden halt Bande geknüpft. Den anderen Punkt, den ich gerne noch setzen würde an der Stelle, ist der Punkt, dass es natürlich aber auch darum geht, um den Kulturraum hier und um den Naturschutz hier. Was jetzt vor den Grenzen Deutschlands oder wie auch immer die extreme Rechte Deutschland für sich definiert oder den Raum, den sie gerne halten will, passiert, ist wieder eine ganz andere Sache. Und die Frage, dass man zum Beispiel so gut wie jedes Thema, was Umweltschutz betrifft, lässt sich nur international lösen. Flüsse machen nicht an Ländergrenzen Halt, das Klima bewegt alle, das Wetter, unsere Wolken kommen in der Regel von Südwesten. Genau, insofern hängt das alles miteinander zusammen und auch da versucht die extreme Rechte aber Grenzen zu ziehen und so ein bisschen jeder backt seinen eigenen Kuchen und jeder sammelt nur den Müll bei sich ein. Was dann damit passiert, ist die andere Frage.
Jetzt haben wir dieses Thema Umweltschutz oder Klimaschutz ist das große Thema, Klimaschutz in der extremen Rechten. Gab es denn dazu schon irgendwelche Demonstrationen, wo dann auch Leute hingehen? Also welche Mobilisierungskraft hatten das eigentlich? Also könnt ihr das einschätzen, wie das bisher so verlaufen ist und was da eure Einschätzungen dazu sind?
Ich glaube, bezogen auf einzelne Klimaschutzmaßnahmen gab es durchaus Demonstrationsgeschehen. Also gerade wenn es um lokale Proteste gegen das Aufstellen oder das vermeintliche Aufstellen, oft geht es schon um Planfeststellungsverfahren für Windräder. Da wird dann schon groß mobilisiert vor Ort und in den Nachbardörfern, sage ich jetzt mal, wenn auf dem Acker dazwischen eventuell Windräder aufgestellt werden sollen. Damit wird oft mit Desinformation und Wissenschaftsfeindlichkeit auch gearbeitet und letztendlich oft weit entfernt von den Fakten. Das andere, was mir einfällt, ist, dass es schon auch Demonstrationen gab, die sich explizit auf das sogenannte Heizungsgesetz und die Energiekrise bezogen haben. Also uns wurde ja, ich glaube, Ende 2023 ein heißer Herbst prognostiziert aus der extremen Rechten und sie haben versucht, dieses Narrativ hochzuhalten und zu sagen, wir müssen im Zuge der Energiepolitik der Bundesregierung und der jetzt dann dadurch drohenden und auch Ukraine-Russland-Krieg hat dazu geführt, dass Strompreise nach oben gestiegen sind. Und dies wurde dann allein nicht auf die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung zurückgeführt und behauptet, dass man nur das ändern müsste. Und wenn wir bei Kohle und Gas bleiben würden und mit Putin zusammenarbeiten würden, wäre alles gut. Und damit wurde mobilisiert, wenn auch nicht so stark, wie die extreme Rechte sich damals das gehofft hat. Aber da kam es meines Wissens nach bundesweit zu Demonstrationen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich hätte noch mal so am Ende unserer Folge die Frage an euch. Ihr seid ja beides BildungsreferentInnen im Kulturbüro Sachsen. Warum beschäftigt ihr euch denn mit dem Thema? Warum kennt ihr euch plötzlich so gut in dem Thema aus? Was hat denn das für einen Hintergrund?
Das liegt nicht nur darin, dass auch uns unsere Umwelt, unsere Natur und das Klima vor allen Dingen weltweit am Herzen liegt, sondern das hat mindestens zwei Gründe. Zum einen verstehen wir unsere Aufgabe in der Bildungsarbeit, Demokratie zu stärken. Und das machen wir hier beim Kulturbüro Sachsen, indem wir vor allen Dingen uns dem Thema Gefahren aus der Extremrechten widmen. Und die extreme Rechte, aber auch populistische Rechte nutzen ja jegliche Krisen, um daran anzuknüpfen und Menschen für ihre Ideologie zu gewinnen. Das bedeutet, unsere Bildungsarbeit besteht ja aus Aufklärungs-, aus Sensibilisierungsarbeit und auch Menschen handlungsfähiger zu machen. Und so ist eben auch das Klimathema und die Klimakrise ein neuer, wichtiger, inhaltlicher Punkt, den wir hier bespielen möchten, einfach weil wir es müssen. Das haben wir gerade die letzten Minuten im Podcast deutlich gemacht. Und das andere ist auch, dass wir diese Notwendigkeit mittlerweile sogar in Projekte übersetzen konnten, die uns gefördert werden, unter anderem von der Stiftung Mercator oder auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und hier können wir mit unseren Projekten raus ins Land Sachsen, aber sogar auch über die Grenzen Sachsens hinausgehen, um Menschen dafür zu gewinnen, sich in Äußerungen, die entweder skeptisch gegenüber Klimawandel sind oder vielleicht auch skeptisch bis ablehnend gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen sind, zu befähigen, hier sich zu positionieren, sich demokratisch zu positionieren. Kurzum, wer Menschenrechte schützen und Demokratie stärken möchte, muss sich mit Klimaschutz beschäftigen und Klimapolitik.
Dann vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt und ich möchte mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, Anja und Vince. Schön, dass ihr hier diesen Einblick gegeben habt. Ihr habt Sachsen rechts unten den Podcast gehört. Das ist ein Podcast des Kulturbüro Sachsens. Unser Podcast wird finanziert aus Spenden. Also wer von euch den Podcast unterstützen möchte, kann uns gern was spenden. Die Informationen dazu findet man auf unserer Website und in den Shownotes. Ihr könnt auch Fördermitglied im Kulturbüro Sachsen werden, wenn ihr uns dauerhaft unterstützen wollt. Aber auf diesen Podcast bezogen das Allerwichtigste, abonniert uns. Sprecht über uns, empfehlt uns gern euren Freundinnen und Freunden weiter und hört gern wieder rein, wenn es neue Podcast-Folgen gibt.
Sachsen rechts unten. Eine Podcast-Reihe des Kulturbüro Sachsen.